Okay, Birte, jetzt mal ganz ehrlich. Was würdest du mit 1 Million Euro machen?
Gute Frage. Großen Teil investieren, klar. Und ansonsten wahrscheinlich einfach weitermachen wie bisher und überlegen, was ich dann mit dem Rest machen kann. Würde mich vermutlich auch einfach erstmal irgendwie überfordern, so eine große Summe auf dem Bankkonto zu sehen.
Oh, das verstehe ich gut. Was würdest du denn dann machen, wenn du 2 Millionen Euro hättest? Also und 1 Million vielleicht einfach nur verpulvern könntest? Wie würdest du die überschüssige Million ausgeben?
Da würde ich mir wahrscheinlich eine Leica kaufen. Eine M6 mit richtig, richtig guten Objektiven. Okay, das würde ich wahrscheinlich auch bei 1 Million machen. Das reicht dann auch. Und du, Martin?
Das ist ja richtig viel lieber. Ja, also ich glaube tatsächlich, durch Expedition Investment bin ich so vernünftig geworden, ich wahrscheinlich auch nicht das Geld verplempern würde. Bei 2 Millionen weiß ich nicht genau, ob ich nicht irgendwie so mir einen Amateurfußballclub oder einen anderen Sportverein kaufen würde und nach meinen Vorstellungen gestalten. So der Traum eines jeden 5-Jährigen.
Ja, wie man schon hört, heute geht es bei Expedition Investment um den Traum von der Million und wie er sich mit etwas Glück und Geschick vielleicht tatsächlich verwirklichen lässt.
Dafür sprechen wir unter anderem mit Caroline Zalkas, Gründerin und Geschäftsführerin des Hamburger Family Offices Honestas. Sie begleitet verschiedene Millionäre beim Thema Geldanlage und weiß, wie man da hinkommt oder zumindest könnte. Und vor allem, und das ist sehr richtig wichtig, wie man das Vermögen, das man erwirtschaftet hat, auch behält. Also kurze Frage, was war noch gleich ein Family Office?
Ein Family Office ist eine übergeordnete Organisationseinheit, die sich ganzheitlich mit dem Vermögen und den Sorgen der Anleger befasst. Und meistens sind das Menschen, die zu uns kommen, die haben keine Zeit, sich mit ihrem Vermögen zu beschäftigen oder keine Lust. Oder beides. Dann geben die diese Verantwortung an uns ab. Aber die Entscheidung treffen immer die Herrschaften selbst. Und da das ziemlich aufwendig ist, ein Family Office, fangen wir so ab 15, 20 Millionen Euro an. Das geht aber auch in die Milliardenhöhe.
Bevor wir in die Stratosphäre der Vermögenden abheben, wollen wir uns aber erstmal ein kleines Stimmungsbild unter den Normalverdienern machen.
Unser Kollege David war dafür mal wieder auf den Straßen Hamburgs unterwegs und hat die Menschen gefragt, was würdest du mit 1 Million Euro machen?
Ich glaube, ich würde tatsächlich erstmal weiterarbeiten und würde das Geld ein bisschen in ETFs anlegen, weil ich da eh schon ein paar habe. Und dann würde ich mich selbstständig machen in der Gastro.
Ich glaube, ich würde erstmal was an meine Familie verteilen tatsächlich, ein bisschen was abgeben und dann mir eine Immobilie kaufen.
Schwierig. Ich glaube, ich würde erstmal meinen Freund fragen, was sinnig ist. Und der kennt sich da so ein bisschen in Aktien und ETFs aus. Und dann würde ich, glaube ich, auch in Immobilien investieren.
Ich würde einen Teil auf jeden Fall Familie geben, Familie, Freunde, einen kleinen Anteil tatsächlich auch spenden und den Rest dann versuchen anzulegen und mir dafür aber nochmal Hilfe an die Seite ziehen.
Also auf jeden Fall würde ich meine Familie supporten, meine Mutter, sowohl auch mein Vater und eine Wohnung kaufen, nicht zum Eigenheim, sondern zum Investieren. Also untervermieten. Und einen Teil würde ich mir auch selber was gönnen.
Ich würde, glaube ich, erstmal in Urlaub fahren. Und im Urlaub würde ich es mir überlegen. Und dann würde ich mir irgendwas aufbauen. Irgendwie mich selbstständig machen damit.
Ich würde Anteile eines Unternehmens oder ein Unternehmen kaufen. Auf jeden Fall irgendwas mit Lebensmitteln oder Getränke in der Richtung. Am liebsten auch produzierend und genau.
Ich würde einen Teil in meine Praxis investieren, die ich aufbauen will. Dann würde ich meinen Eltern irgendwas Schönes kaufen, womit sie glücklich sind und den Rest in meine Altersvorsorge investieren.
Ja, ich glaube, diese Frage, wie wäre es, Millionär zu sein, die hat sich doch insgesamt jeder schon mal gestellt in seinem Leben, oder nicht?
Und es gibt vermutlich auch schon jede Menge Menschen, ohne jetzt da genaue Zahlen zu haben, die daran glauben, dass irgendwie über Nacht schaffen zu können. Entweder durch einen Gewinn bei Wer wird Millionär oder, na klar, Lotto spielen.
Aber warum ist das eigentlich so? Warum haben viele Menschen den Traum, schnell und einfach reich zu werden? Das wollten wir von Janko Laumann wissen. Er ist Finanz- und Wirtschaftspsychologe.
Also der Traum von der Million, von der eigenen Million, der ist natürlich, der ist quasi menschenimmanent, weil sie uns das Gefühl gibt, wenn ich die hätte, wäre ich unabhängig. Ich hätte eine gewisse Grundsicherheit bei der Entscheidungsfindung. Ich könnte mich freier bewegen, ich könnte mir meine Träume erfüllen. Ja, also die Freiheit, die individuelle Freiheit wird vielleicht gefühlt größer. Das ist das, was wir, glaube ich, so damit verknüpfen. Also Geld ist auch Unabhängigkeit, persönliche Unabhängigkeit.
Stimmt, unabhängig sein, finanziell frei, Das hat natürlich einen großen Reiz.
Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe und sage, warum lebt der Traum immer noch, obwohl wir doch eigentlich wissen, es geht nicht so einfach, dann denke ich an ganz bestimmte Fernsehsendungen, wo mir natürlich immer erzählt wird, wie schön das Leben ist von den reichen und den schönen Menschen.
Das hat garantiert auch einen großen Einfluss auf diesen Traum, wenn man den nun unbedingt wahr werden lassen möchte. Wie kann man das denn am besten schaffen?
Wenn wir uns unser Thema anschauen, der Weg zur Million, wie komme ich dorthin? Also, dass ich spare und mich bemühe, das ist das eine. Die Krux ist nur einfach die, dass ich zwischendurch auf mein Konto schaue und dort sind dort plötzlich 70.000, 120.000, 240.000 Euro. Ja? Und mein Gehirn sagt mir, oh, guck mal, was du mit dem Geld alles machen könntest. Die Million ist ja noch weit weg. Bau doch erstmal ein Haus. Und dann ist die weg. Dann habe ich das verfügt. Ja? Und wir brauchen gar nicht so weit gucken. Da reichen bei meisten Menschen plötzlich, oh, ich habe hier 7.000 Euro. Der Fernseher ist kaputt. Kaufe ich mir den mal. Und schon bist du von deiner Million, hast gut angefangen, wieder ein Stückchen weg. Das heißt, wenn Sie fragen, auf was muss ich achten, wenn ich meine Million erreichen will und im Umgang mit Geld, dann kommt man aus meiner Sicht über ein paar grundlegende Verhaltensregeln nicht hinweg. Und die muss man mit sich treffen oder mit seinem Berater vereinbaren, bevor man mit der Idee anfängt.
Und was für Verhaltensregeln wären das zum Beispiel?
Also wie verhalte ich mich zum Beispiel, wenn ich einen Aktiensparplan habe und es geht mal bergab? Was mache ich da? Das muss ich vorher mit mir klären, wie ich mich dort verhalte, weil ich sonst in der Situation werde ich sonst sehr emotional reagieren. Und das sind meistens schwierige Entscheidungen mit dem Blick aufs Geld, also auf die falschen. Also vorher sage ich dann, okay, wenn ich bei -20% bin, mache ich das, das oder das. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich in Gewinnsituation bin. Ja, also im Vorfeld zu überlegen, wow, mein Geld hat sich jetzt plötzlich verdoppelt, aus 10.000 sind 20.000 geworden. Was mache ich jetzt? Ja, und wenn ich also dann größere Ziele habe, ist es immer gut, irgendwie Verzicht zu üben oder bedingten Verzicht zu üben. Nur das ist einfach wahnsinnig schwer.
Emotionen spielen also auch in Finanzdingen häufig eine Rolle. Das haben wir auch schon mal gehört, wenn es um so Sachen wie Geduld und Nervosität gegenüber dem Portfolio geht. Aber eigentlich sollten Sie es besser nicht. Wie kann es denn gelingen, bei der Geldanlage ganz, ganz rational zu bleiben?
Wenn man Geld emotional irgendwie regulieren will oder man will versuchen, möglichst rational sich zu verhalten, dann helfen nur Regeln, die man aufstellt und an die man sich dann auch hält. Ansonsten haben Sie keine Chance.
Jetzt aber erstmal ein kleiner Break mit kurzen Infos zu Morgenfund und X-Trackers, den beiden Sponsoren der Expedition Investment. Denn den beiden Sponsoren wirst du oft begegnen, wenn du das hier Gelernte direkt in die Tat umsetzen möchtest. X-Trackers bei DWS bietet dir als größter ETF- und ETC-Anbieter Deutschlands ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten in unterschiedliche Anlageklassen, Märkte und Regionen, viel Expertenwissen und fundierte Finanzgrundlagen. Und das kostengünstig und transparent. X-Trackers ETFs kannst du übrigens auch bei Morgenfund erwerben. Und das im Moment ganz ohne Transaktionskosten bei Einmalanlagen und Sparplänen. Das Besondere, die Morgenfund-Anlageexpertin Jasmin steht dir persönlich rund ums Thema Geldanlage zur Seite. Und sie ist kein Bot, sondern aus Fleisch und Blut. Also, her mit deinen Fragen. Also, klare Regeln für sich selbst aufstellen und es dann auch noch schaffen, sich daran zu halten. Das kann einen auf dem Weg zur Million weiterbringen. Also zum Beispiel nicht sein gesamtes Geld auf umstrittene Meme-Coins setzen. Caroline Zalkas hat uns noch ein paar weitere Fehler genannt, die man beim Investieren machen kann.
Also die klassischen Fehler, die ich sehe, sind Selbstüberschätzung. Also ich bin schlauer als der Markt, ist immer super. Auch ein Fehler ist, alles auf einmal zu investieren, sondern halt sukzessive zu investieren. Wirklich völlig, also für Anfänger emotionslos monatlichen ETF-Sparplan zu machen, das kostet mich heutzutage 3 Klicks. Ich investiere in jede Marktlage. Ich kann mit kleinen Beträgen von 25 Euro anfangen. Ich kann ein Feeling dafür entwickeln. Ein großer Fehler ist, sich nicht damit zu beschäftigen, sondern auf die Tipps von anderen zu verlassen. Das sind ja die sogenannten heißen Tipps. Kriege ich immer wieder. Und das sind dann meistens Einzelaktien, wo jemand meint, dass er weiß, wie sich das Unternehmen entwickeln wird, obwohl er weder CEO noch sonst was ist, sondern er hat es dann wieder vom Kioskmann um die Ecke. Und wenn ich mir einen klassischen ETF einkaufe, dann kaufe ich mir, weiß ich nicht, 600 bis 2000 Werte rein, je nach, ob da nun einer ausfällt oder nicht. Das ist was anderes.
Der Wunsch, über Nacht reich zu werden, kann auch dazu führen, dass man in Finanzprodukte investiert, die definitiv nicht für Anfänger geeignet sind. Da diese etwas komplizierter sind, haben wir uns heute Verstärkung ins Studio geholt. Meine Kollegin Christine Jahns.
Hallo.
Hallo Christine. Sag mal, was gibt es denn für Produkte, die definitiv eher was für Fortgeschrittene sind? In Folge 5 haben wir ja schon mal was von Optionsscheinen gehört. Das sind ja grob gesagt Wetten auf Aktienkurse.
Ja, die gehören definitiv zu den spekulativen Investments, von denen Anfänger besser die Finger lassen sollten. Da kaufst du grob gesagt das Recht, später Aktien zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder auch zu verkaufen. Wenn der Aktienkurs sich in die richtige Richtung entwickelt, gewinnst du. Wenn nicht, ist das Geld, das du zumindest für den Optionsschein bezahlt hast, aber auch verloren.
Oh Mann, das wird sicherlich lukrativ sein, wenn es funktioniert. Klingt aber auch irgendwie ziemlich waghalsig. Christine, was gibt's denn noch so?
Ja, zum Beispiel gehebelte Produkte. Wenn du zum Beispiel in einen sogenannten Leveraged ETF investierst, der Kursänderung mit doppeltem Faktor nachvollzieht, dann kannst du etwa 20% Gewinn machen, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Index um 10% steigt. Mhm. Wenn der Kurs um 10% zurückgeht, würdest du dann allerdings auch 20% Verlust machen. Darüber hinaus eignen sich solche ETFs eher nicht als langfristiges Investment, da es bei längeren Haltedauern zu erheblichen Abweichungen von den erwarteten Renditen kommen kann.
Und was ist mit Hedgefonds?
Auch eher schwierig. Die Anlagestrategien dahinter sind komplex und oft gibt es außerdem hohe Mindestanlagesummen und eine eingeschränkte Liquidität.
Dann gibt es ja auch noch Private Equity, also Investments in Firmen, die nicht an der Börse sind. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt spekulativ, aber man sollte da wissen, dass solche Investments einen längeren Anlagehorizont haben und man vorher auch nicht an sein Geld kommt.
Genau, es gibt natürlich noch viele andere komplizierte Produkte, die auch schwer zu durchschauen sind. Rohstoff-Futures gehören zum Beispiel auch dazu, aber jetzt alle aufzulisten, das würde dann doch zu weit führen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber danke dir auf jeden Fall, Christine.
Ja, genau. Danke, Christine. Also Vorsicht bei diesen Produkten und generell immer schön darauf achten, in was genau man eigentlich investiert. Und Vorsicht auch, wenn euch jemand erzählt, wie jemand anderes mit bestimmten Produkten schon mal super viel Geld verdient hat.
Ja, super wichtiger Hinweis, denn natürlich gibt es auch Menschen, die mit diesen Produkten wie Optionsscheinen, Futures oder Swaps echt viel Geld verdient haben. Und da wir unsere Millionärsfolge haben und wir auf der Expedition auch ein bisschen was lernen wollen,
genau,
erzählen wir euch jetzt mal in kurz die Geschichte von Michael Burry, der selbst mit Swaps gut 100 Millionen Dollar gemacht hat.
Michael Burry ist ein US-amerikanischer Investor, Fondsmanager und ehemaliger Arzt.
Als er festgestellt hat, dass er ein Faible für Zahlen hat, hat er seine Tätigkeit als Arzt irgendwann aufgegeben und 2000 seine Hedgefondsfirma Skion Capital gegründet.
Er ist aber vor allem durch die Immobilienkrise im US-Häusermarkt bekannt geworden.
In den Jahren vor der Immobilienblase und der darauffolgenden Finanzkrise war er einer der wenigen, die die gefährliche Blase auf dem Subprime-Hypothekenmarkt erkannten.
Der Subprime-Markt ist ein Teil des Kreditmarktes in den USA. Mit dem Begriff bezeichnet man solche Hypothekendarlehen, die Menschen mit eigentlich geringer Kreditwürdigkeit bekommen haben und die vielleicht unter anderen Umständen überhaupt keinen Kredit erhalten hätten, weil sie eben zu wenig Sicherheiten haben. Also kurz gesagt, bei denen die Finanzierung auf sehr wackeligen Beinen steht.
Gut formuliert. Deshalb ist auch Michael Burry stutzig geworden, denn ihn hat das sehr verbreitete Narrativ oder besser schon Dogma gestört, dass es für Immobilien immer nur eine Richtung gibt, nach oben.
And so home prices rose unnaturally. Risk would be low as long as home price appreciation was strong under this paradigm, thanks to refinancing options.
Das war gerade Michael Burry, der sich hier zum unnatürlichen Wertwachstum am Häusermarkt und zu den Refinanzierungsoptionen, die das stützen, äußert.
Deshalb hat er angefangen, tiefer in das Thema einzutauchen und sich durch alle verfügbaren Daten gewühlt.
Nachdem er das getan hat, die Arbeit darf man wirklich nicht verkennen, das waren sehr, sehr viele Seiten Papier, war er sich sicher, dass das so nicht weitergehen wird. Er begann deshalb, gegen die gute Entwicklung des Immobilienmarktes und damit auch gegen die Banken zu wetten.
In fact, amidst early fears that the housing market was getting ahead of itself in 2003, Fed Chairman Alan Greenspan assured everyone that national bubbles in real estate simply do not happen.
Denn er ging davon aus, dass es irgendwann zu massenhaft Ausfällen bei den Kreditzahlungen kommen wird, da die Verträge oft einfach richtig schlecht und unsicher waren. Ja, man kann sagen Schrottkredite.
Dafür investierte er systematisch immer mehr in sogenannte Credit Default Swaps, die er von verschiedenen Finanzinstituten bekam. Das ist so eine Art Versicherung, die bei Ausfall von Krediten oder Anleihen ausgezahlt wird. Das bedeutete, behält er mit seiner Wette recht, bekommt er richtig viel Geld von den Finanzinstituten.
Aber diese Credit Default Swaps bekam er natürlich nicht einfach so, sondern er musste dafür auch regelmäßige und hohe Prämien zahlen.
Und warum er die überhaupt bekommen hat? Weil diejenigen, die die ausgegeben haben, sich einfach sehr, sehr sicher waren, dass diese Wette nicht aufgehen wird.
Er stand also mit seiner Wette ziemlich alleine da. Selbst seine eigenen Investoren waren nicht davon überzeugt und wollten ihn dafür eigentlich kein Geld mehr zur Verfügung stellen.
Das brauchte er aber, um die Prämien weiter zahlen zu können. Doch die Blase platzte erstmal weiterhin nicht.
Ja, und das Misstrauen und die schlechte Laune bei seinen Investoren ging sogar so weit, dass einige von ihnen nach einiger Zeit gegen Barry klagten.
Aber dann kam sein großer Moment. Der Häusermarkt crashte und seine Wette, dass die Subprime-Hypotheken massenhaft ausfallen würden, erwies sich als richtig.
Ja, und die Investoren in seinem Hedgefonds wurden zwar nicht seine Freunde, machten aber immerhin einen Gewinn von über 700 Millionen US-Dollar.
Er selbst hat, wie schon gesagt, 100 Millionen US-Dollar mit dieser Wette verdient. Aber er hat sich zuvor auch sehr intensiv mit den Daten auseinandergesetzt, sich da richtig reingewühlt. Und es hätte auch schiefgehen können. Schließlich ist es eine Wette gewesen. Das ganze menschliche Leid und die weltweiten Folgen, die hinter dieser Geschichte stecken, also mal ganz außen vor gelassen.
Genau. Wir haben uns jetzt eher auf ihn fokussiert und was das so bedeutet, gegen den gesamten Markt zu wetten. Aber gehen wir mal zurück zum Ausgang. Immer schön darauf achten, in was man genau eigentlich investiert und ob man es versteht. Besonders dann, wenn euch jemand erzählt, wie jemand anders mit solchen Produkten schon sehr, sehr viel Geld verdient hat und das super easy ist.
Damit man eben nicht zu jenen Menschen gehört, die ein sehr hohes, fast unüberschaubares Risiko eingehen, um zu dem erlauchten Kreis der Millionäre gehören zu dürfen.
Ja, und dieser Kreis ist wirklich super überschaubar. Weltweit belief sich der Anteil der Bevölkerung mit einem Privatvermögen von mehr als einer Million US-Dollar laut Global Wealth Report der Schweizer Großbank UBS zu Ende des Jahres 2022 auf etwa 1% der Weltbevölkerung.
Nach Angaben des World Wealth Report von Capgemini gab es im Jahr 2022 weltweit über 21,7 Millionen Personen, die über ein investierbares Vermögen von einer Million US-Dollar oder sogar mehr verfügten. Das Land mit den meisten Millionären ist übrigens die USA. Im Jahr 2022 waren dies ca. 23 Millionen Personen.
Und wie sieht es in Deutschland aus?
In Deutschland lebten etwa 2,6 Millionen Personen mit einem Vermögen von mindestens einer Million US-Dollar. Zu den reichsten Deutschen gehören etwa Klaus-Michael Kühne, also von Kühne und Nagel Logistik, Dieter Schwarz, Lidl, Reinhold Wirth und seine Familie, die man so aus dem Bereich Baubedarf, Bohrmaschinen etc. kennt, oder Susanne Klatten, der gehören verschiedene Chemieunternehmen. Sie ist aber außerdem auch eine geborene Quant und diese Familie hält große Anteile am BMW.
Das ist auch nicht so schlecht.
Also mir geht es ja immer so, wenn ich auf neue Themen stoße und was lerne, dann gehen mir auch ganz viele Fragen durch den Kopf, die ich dann möglichst schnell beantwortet haben möchte. Wenn es dir ähnlich geht, dann sei auf jeden Fall am 30. September um 18 Uhr bei der Live-Session zum Abschluss der zweiten Staffel von Expedition Investment dabei. Das Besondere, wir haben die ExpertInnen von Xtrackers und Morgenfund bei uns im Studio. Du kannst sie direkt mit deinen Fragen zum Thema Vermögensaufbau löchern, beziehungsweise diese auch gerne vorher einreichen. Bitte bedenke immer, Investitionen unterliegen Risiken. Bei dem gerade gehörten Beitrag handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH und der Morgenfund GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Über einen weiteren klassischen Fehler auf dem Weg zum Millionendepot haben wir in dieser Staffel auch schon gesprochen, nämlich die Lifestyle-Inflation. Ich besitze mehr Geld, also gebe ich auch mehr aus. Und das kann natürlich schnell eskalieren. Zuerst kaufe ich mir eine Wohnung, danach ein Motorboot, dann ein Ferrari. Ah, what a time to be alive.
Wenn ich viel Geld haben würde, würde ich trotzdem meinen Lebensstil anpassen, aber mit Augenmaß. So, dass ich mir nämlich nicht von meiner Million Ferrari kaufe, dann bin ich schon mal 600.000 los, da bleibt ja nicht mehr viel übrig und mein Ferrari erwirtschaftet ja keine laufenden Erträge oder keine Zinsen. Also gucke ich mir an, was möchte ich? Also mein Kapital soll ja für mich arbeiten und das, was da rauskommt, das kann ich dann auf so einem gewissen Teil für meinen Lebensstil. Das Leben ist so kurz, ich würde es falsch finden, nicht zu leben, aber halt immer mit Augenmaß.
Unter MillionärInnen oder denjenigen, die es werden wollen, gibt es aber bestimmt auch die Asketen, die immer schon extrem sparsam gelebt haben und eher so wie Dagobert Duck unterwegs sind. Es muss ja auch nicht automatisch in Geiz ausarten. Manche Menschen sind einfach sehr genügsam, was ihre Ausgaben betrifft. Hauptsache, man empfindet so etwas wie Freude oder Zufriedenheit beim Sparen.
Ich bin reich und ich scheiß auf alles!
Ja, aber wie könnte man es denn schaffen, tatsächlich Millionär zu werden? Also ohne Erben, Lotto, hochriskante Investments, etc. lass uns doch mal ganz konkret werden. Meine erste Million, wie mache ich das?
Wenn dein Ziel ist, eine Million zu besitzen, hast du aus meiner Sicht drei Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Entweder arbeite ich, also mein Kapital ist Zeit. Ja, und deswegen bin ich dann auch sehr sparsam mit dieser Zeit. Das, was ich einsetze für mein Vergnügen, das weiß ich ganz genau. Das sind Opportunitätskosten, die könnte ich eigentlich in Arbeit umwandeln. Das heißt, ich kann Geld verdienen. Ich kann es aber auch skalieren, indem ich vielleicht ein Unternehmen gründe und mehrere Kollegen und Kolleginnen habe, die zu diesem Beitrag was leisten. Oder ich lasse mein Kapital für mich arbeiten. So, aber wenn ich anfange zu sparen, habe ich kein Kapital. Also fange ich bei A an, ich arbeite erstmal selbst. Und je früher ich anfange, Kapital beiseite zu legen, desto größer ist die Chance, dass ich einen gewissen Säckel irgendwann erreicht habe mit meiner Rendite, dass ich das Geld dann irgendwann für mich alleine arbeiten lassen darf.
Mein ehemaliger Kollege Sven Stoll hat mal einen tollen Artikel dazu geschrieben, wie man mit ein paar Euro am Tag, die man gut investiert, es tatsächlich zum Millionär schaffen kann.
Oh, das ist ja spannend. Und wie?
Ha, den ersten Schritt haben wir jetzt schon oft gehört. Ich glaube, in fast jeder Folge.
Lass mich raten, ein langer Anlagehorizont?
Bingo.
Wow.
Sein Beispiel, wer jeden Tag 10 Euro von seinem Gehalt abzwackt, hat in 35 Jahren rund 126.000 Euro angespart.
Ja, bin ich noch 874.000 von einer Million entfernt.
Ja, das Geld musst du natürlich schon investieren und für dich arbeiten lassen. Wie auch Caroline Zalkas gerade gesagt hat. Denn mit Zins und Zinseszins kannst du es schaffen, in weniger als 40 Jahren eine Million zu erreichen. Vorausgesetzt, das Geld ist mit 8-10% verzinst. Das ist zwar schon ordentlich, aber auch nicht völlig unrealistisch. Einige Produkte haben das in der Vergangenheit geschafft.
Ja, das ist echt super, aber eine Garantie gibt's da bestimmt auch nicht für, ne?
Leider nicht. Wie immer gilt auch in diesem Beispiel, zurückliegende Ergebnisse können nicht für die Zukunft garantiert werden. Und auch 300 Euro im Monat sind nicht gerade wenig, klar. Das sagt auch Helmut Jonen, den ihr ja bereits in der vergangenen Woche kennengelernt habt.
Wir wissen eben heute, es gibt Menschen, die können gar nicht investieren. Ein Drittel der Bevölkerung hat gar kein Vermögen.
Aber er sagt eben auch.
Wir wissen aber auch, es gibt Leute, die können investieren und tun es nicht. Es gibt Leute, die verdienen sehr viel Geld, aber haben einen Lifestyle, der eben dieses ganze Geld absorbiert. Und es gibt Leute, die verdienen eben auch gut, wie ich das gemacht habe. Die haben eben gespart und investiert. Und dieses Investierte wird eben durch den Zinseszinseffekt unter Schwankungen immer mehr wert.
Ja, da war sie auch wieder, die Lifestyle-Inflation. Okay, also fleißig sein, viel arbeiten, vielleicht ein Unternehmen gründen, nicht deutlich mehr ausgeben, weil man auf einmal etwas mehr verdient. Klar, das leuchtet mir ein, dass dies ein Weg zum Reichtum sein kann. Aber es gibt ja nicht nur einen Weg. Gut investieren ist ein anderer. Aber wenn ich richtig viel Gewinn mit meinen Investments machen möchte, zum Beispiel die eben angesprochenen 8-10% auf Dauer, da gehört ja dann auch schon eine gewisse Risikobereitschaft dazu. Da dürfte vielen Menschen vermutlich eher ein bisschen schwindelig werden, oder nicht?
Sagen wir mal so, wer nichts tut, der ist schon das größte Risiko eingegangen. Wenn ich das unter das Kopfkissen packe oder wenn ich mir angucke, wie hoch das Cashvermögen in Deutschland ist und wie viel noch auch sogar noch unverzinst dort liegt, dann kann ich eigentlich das Geld nehmen und aus dem Fenster schmeißen. Also das ist schon das größte Risiko, was ich gehen kann.
Und das ist vielleicht einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Reisetipp, den wir auf unserer Expedition Investment eigentlich an jeder zweiten Weggabelung bekommen haben. Hauptsache erstmal loslaufen und investieren, statt sitzen zu bleiben und nichts zu tun.
Herzlich willkommen bei Beweg dich mal im Wuppertal.
Aber stimmt schon, ein hohes Risiko ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Beziehungsweise sind manche Menschen nun mal risikofreudiger als andere. Darüber haben wir ja auch schon in Folge 5 von Expedition Investment gesprochen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, gerne nachholen.
Ja, und es ist ja so, wenn ich investiere, dann habe ich als Anfänger vielleicht auch eine viel größere Verlustaversion. Also die Tendenz, dass ich Verluste viel stärker gewichte als Gewinne. Das hat uns Jasmin Kaya-Tautz ebenfalls in Folge 5 erzählt. Aber gibt es vielleicht einen bestimmten Typ Mensch, der das nicht so empfindet, der quasi eher denkt, boah, ich stehe ganz am Anfang meines Investments, nach oben habe ich gar keine Grenze. Only sky is the limit.
Caroline Zalkas hat uns erzählt, wer Millionär werden will, braucht nicht nur einen langen Anlagehorizont, sondern vor allem das richtige Mindset.
Wealth constantly flows into my life. My actions create constant prosperity. I am aligned with the energy of abundance.
Und ja, anscheinend sind manche Menschen von ihrem Mindset bzw. sogar von ihrer Persönlichkeitsstruktur eher dafür prädestiniert, Millionär zu werden.
Echt? Es gibt also eine Art Millionärspersönlichkeit?
Ja, zumindest laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin und der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Die haben bereits 2022 die Persönlichkeit von sogenannten Vermögensmillionären untersucht.
Und was ist das Ergebnis?
Wahrscheinlich jetzt nicht total überraschend, aber MillionärInnen sind im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung risikobereiter, offener, extrovertierter, gewissenhafter und emotional stabiler. Da haben wir sie wieder, die Emotionen. Besonders stark soll dieses Persönlichkeitsprofil übrigens unter Selfmade-MillionärInnen ausgeprägt sein.
Okay, das ist jetzt wirklich nicht total überraschend. Aber es ist ja schon immer ein Unterschied, ob man das nur vermutet oder auch tatsächlich nachweisen kann, ne?
Das deckt sich teilweise auch mit Erkenntnissen des Soziologen und Vermögensforschers Thomas Druyen. Er sagt in einem Interview mit dem Handelsblatt, dass es ein paar Impulse gibt, die wohl bei außergewöhnlichem Erfolg fast immer eine Rolle spielen. Selbstdisziplin, Getriebenheit, Visionen, Bedingungslosigkeit, Mut, Risikobereitschaft und der Wille zur Selbstüberwindung.
Ja, krass. Und sag mal, Birte, Helmut John, wie hat der das eigentlich nochmal geschafft, dass er seit 10 Jahren ausschließlich von seinen Dividenden leben kann? Vermutlich auch sein Kapital für sich arbeiten lassen, oder? Zinseszinseffekt und so?
Um das zu verstehen, machen wir jetzt noch schnell eine kleine Zeitreise in die 80er. Ich hole mal eben schnell den imaginären DeLorean aus der Garage. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht. Wir schreiben das Jahr 1982. Helmut Kohl wird Bundeskanzler.
Ich nehme an, einen ebenbürtigen Witz hast du zuletzt heute Morgen im Spiegel gesehen.
Michael Jackson veröffentlicht sein Album Thriller. Der Song Der Kommissar von Falco toppt die deutschen Charts. Deutschland verliert das WM-Finale gegen Italien. Und das US-amerikanische Magazin Time wählt den Computer zur Maschine des Jahres.
Ich war damals 22 und mein Startkapital waren 20.000 D-Mark. Also nach heutiger Kaufkraft wären das ungefähr 30.000, 35.000 Euro. Das war Geld, was mein Vater für mich, seitdem ich irgendwie 3, 4 Jahre alt geworden war, immer auf dem Sparbuch angesammelt hatte. Und dank der tollen Zinsen von 7%, 8%, 9%, 10% war das dann eben, als ich 22 war, ein Betrag dann praktisch von 20.000 D-Mark. Und das ging dann praktisch in etwa gleich aufgeteilt in 4 deutsche Aktien.
Das ist natürlich schon mal sehr vorteilhaft, einen Elternteil zu haben, der sich um ein gutes Grundkapital gekümmert hat.
Damals hatte ich allerdings noch keine Strategie. Ich habe täglich meine Aktienkurse in der Zeitung nachgeguckt, bis mein Vater mir dann irgendwann mal sagte, was machst du denn da? Sagte ich, ja, ich schreibe mir die Aktienkurse auf. Und da sagt er, das ist doch Quatsch. Du bist in guten Unternehmen investiert. Die haben mal gute und mal schlechte Phasen. Aber es sind führende deutsche Unternehmen.
Doch bei dem Anfangsinvestment blieb es nicht. Helmut John machte damals eine Ausbildung zum Steuerfachgehilfen und investierte einen Teil seines Gehaltes jeden Monat in Aktien. Eigentlich ziemlich ungewöhnlich, denn Aktien sind 1982 nicht gerade die populärste Anlageklasse.
Die Aktienszene war damals sehr schlecht, weil wir hatten gerade die 70er Jahre hinter uns gelassen. Das war ein miserables Jahrzehnt, also kann man sich gar nicht vorstellen. Die letzten 10 Jahre sind die Börsenklasse gelaufen, ob jetzt in Europa oder in Amerika. In den 70er Jahren traten die US-Aktien eigentlich auf der Stelle. Sie machten gar nichts. Sie gingen mal 20% rauf, mal 20% runter. Es gab einige Krisen und also am Anfang der 70er Jahre war der Indexstand genauso hoch wie Ende der 80er Jahre. Die Zinsen waren damals sehr hoch. Die Zinsen in Amerika waren bei deutlich über 10%. Ja, und insofern muss ich sagen, im Nachhinein hatte ich auch einen recht glücklichen Punkt, weil ich habe im Januar 1982 begonnen. Es ging dann zwar noch ein paar Monate etwas runter, aber dann im August 1982 startete ja diese Jahrhundertrallye, wo dann die Zinsen praktisch gesenkt wurden und dann von eben 12-13% bis 2022, also über einen Zeitraum von 40 Jahren, auf Null sanken. Und das war natürlich ein Turbo für alle Börsen.
Ein bisschen Glück gehört also auch immer dazu, wenn man Millionär oder zumindest wohlhabend werden möchte. Oder es macht es zumindest deutlich leichter. Aber klar, Disziplin, Mut und eine, ich nenne es mal, seriöse Risikobereitschaft, die helfen natürlich auch weiter. Und man muss vielleicht auch ein Stück weit emotionslos sein, wenn es um Vermögensbildung geht. Am Anfang ist man mit Sicherheit immer nervös, wenn man ein Depot eröffnet und die Kursverläufe studiert. Aber Krisen kommen, Krisen gehen.
Krise kann auch geil sein.
Auf jeden Fall. Und Vermögensbildung hat am Ende des Tages dann noch immer etwas mit Finanzbildung zu tun. Je mehr ich darüber weiß, desto entspannter kann ich wahrscheinlich sein.
Das sehe ich auch so. Dann lass uns doch mal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Millionär kann man vielleicht werden, wenn man
viel Zeit auf seiner Seite hat und das nötige Durchhaltevermögen mitbringt. Erstmal mit einem ETF starten und durch Zukäufe das Depot immer weiter wachsen lassen. Und lieber nicht darauf setzen, dass es mit einem ganz bestimmten Investment doch ganz schnell gehen könnte.
Voraussetzung dafür ist aber auch Arbeit. Schließlich muss ich das Geld erst einmal erwirtschaften, bevor ich weiter in Aktien, Anleihen, Kryptos, Gold, Immobilien oder was auch immer investieren kann.
Ja, man sollte versuchen, möglichst rational an seine Entscheidungen ranzugehen und sich vorher schon mal überlegen, wie man in bestimmten Situationen handeln möchte.
Und sich dann noch daran halten, falls der Fall wirklich eintritt.
Und ebenso wichtig, wer die Million erreicht hat, will sie auch bewahren. Also nicht gleich alles verpulvern, wenn es mal ganz gut läuft und das Depot wächst. Und einen letzten Tipp, den hat Caroline auch noch für uns.
Meine freie Zeit habe ich jetzt. Später habe ich sie sowieso. Also jetzt kann ich sie nutzen. Und deswegen kann ich gönne es jedem. Aber wenn man später guckt und man gesund und munter, fit, alt werden möchte und was sich ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt gönnen möchte, dann muss man jetzt Gas geben.
Martin, Helmut John sagte ja vorhin, dass sein Vater für ihn schon einen ordentlichen Grundstock angespart hatte und der mit ihm, als er älter war, auch über Geld gesprochen hat. Du hast ja einen Sohn, der noch in den Kindergarten geht. Sprichst du mit ihm eigentlich schon über Geld?
Also, dass es so etwas wie Geld gibt, das weiß er natürlich schon. Woher das Geld allerdings kommt und was man dafür tun muss, das weiß er nicht genau. Aber bitte keine Sorge, darüber sprechen wir tatsächlich in der nächsten Folge.
Ganz genau. Nächste Woche widmen wir uns der Frage, wie legt man eigentlich Geld für seine Kinder an? Beziehungsweise Finanzbildung für Kinder, wie geht das am besten? Es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, Finanzbildung sollte eigentlich ein Schulfach sein.
Ja, und dafür sprechen wir mit Claudia Müller, die ein tolles Buch geschrieben hat. Das heißt, über Geld spricht man doch. So ein bisschen das Motto unseres Podcasts. Und wir holen uns Tipps von Christian Binder, dem Gründer des Startups FinStep, der zum Beispiel via App Finanzbildung für Jugendliche macht. Alles klar, Birte? Geht die Reise weiter?
Aber klar doch. Bis nächste Woche. Expedition Investment ist ein Original Mint Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion und den Gästen ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Hosts: Birte Penzorn und Martin Vornweg-Brückner. Redaktion: David Siems. Schnitt, Produktion, Sound: Yannick Fleming und Yoshimi Saravia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok oder Instagram.